Börsenexperts Podcast. So geht Börse.
Ja, hallo, ich bin Uwe Jennert. Ich habe eine Research-Firma und schauen uns genauer Werte an in Deutschland und Europa sowie weltweit, in die wir investieren können.
Und aus dem Börsenradio mobilen Podcast-Studio grüßt Peter Heinrich. Wir sind hier beim Podcast der Börsenexperts. Die Frage, die jeder eigentlich hat: Wie funktioniert die richtige Aktienauswahl in der Praxis? Und jeder hat so eine andere Taktik. Also wir sind jetzt nicht beim Traden, sondern wirklich bei der Idee, ich habe ein bisschen Geld übrig, weiß jetzt, was eine Aktie ist. Ich habe jetzt mir vielleicht schon ein, zwei ETFs in mein Depot reingelegt und jetzt gehe ich mal den Schritt weiter. Jetzt will ich Aktien drin haben. Und man kennt ja die großen amerikanischen Werte, alle sind glücklich. Meistens gibt es ja Trend-Follower. Ah, eine Aktie läuft gut. Man hat im Freundeskreis so die Frage, was hast denn du drin? Ja, die läuft auch gut. Und dann ploppen da so Namen auf und viele kaufen dann Aktien recht teuer ein. Also Thema Aktienauswahl, wie geht's richtig?
Wie es richtig geht, ich kann es ja auch nicht zu 100% sagen, aber ich kann dir zumindest sagen, wie ich es mache. Also es gibt zwei Beweggründe, die ich habe. Das ist einmal die Markttechnik, wo ich dann auch nicht nur im Daytrading-Bereich, sondern eben sogenannte Momentum-Trades mache, wo ich mir den Chart ansehe, wo ich erstmal gucke, ist die Firma gesund, macht sie keine Verlust und sie ist skandalfrei. Und dann gucke ich von der Markttechnik, ist es ein langfristiger Aufwärtstrend? Ist es ein Trend, der gespielt wird? Der letzte momentan noch sehr gut laufende Trend ist ja sozusagen KI und alles, was damit zu tun hat, ob es Chipindustrie ist oder sonstiges. Da kannst du sagen, das ist momentan ein obergeordneter Trend. Da kann man dann was machen. Das ist die eine Sache, aber da ist die Wahrscheinlichkeit auch größer, dass du Fehler machst. Damit meine ich, wenn dann der Trendumkehr da ist, musst du eben auch mal irgendwann Verluste begrenzen, weil wenn du reine Markttechnik mit Trends machst, sobald die Trendlinie nach unten durchbrochen ist und es abwärts geht, dann solltest du raus. Was viel mehr Spaß macht, ich weiß, Spaß ist immer ein dehnbarer Begriff, ist eigentlich das sogenannte Value Investing. Und da haben die beiden Überväter aus den USA, Warren Buffett und Charlie Munger, ja mal sehr schön gesagt, stell dir einfach vor, du hast praktisch 10 Patronen und kannst nur 10-mal an der Börse was kaufen. Und genau unter diesen Gesichtspunkten ist aus meiner Sicht es wichtig, es zu machen. Das heißt, es ist langweilig und vielleicht nicht ganz so sexy. Ich habe damals mir nach und nach Geschäftsberichte von deutschen Unternehmen, weil ich mache am liebsten deutsche Nebenwerte, bestellt und diese dann durchgelesen, geguckt, wie der Cashflow ist.
Also noch richtig physisch bestellt, da kommt der Postbote, bringt dir so ein Päckchen und du reißt es auf und blätterst es durch?
Genau so, weil damals, wo ich damit gestartet habe, war Internet noch nicht so verbreitet. Die meisten Organisationen, also die meisten Firmen hatten zwar eine Homepage, aber es war noch nicht alles hinterlegt. Und ich würde mal sagen, hätte ich damals gewusst, wie viele Geschäftsberichte ich im Laufe meines Lebens noch bekommen würde und zugestellt bekommen würde, hätte ich zumindest mal über die Postaktie nachgedacht, weil ich allein gesehen habe, wie viel Post ich dann bekommen habe.
Okay, also das fand ich auch spannend. 10 Patronen, 10 Aktien, also pro was? Im Leben oder pro Jahr oder?
Es war damals gesagt, man soll es sich so vorstellen, ob man die wirklich nur im Leben hat. Und deshalb solltest du dir wirklich genau überlegen, was du kaufst. Man muss dazu sagen, ich komme ja auch aus einer Zeit, wo du noch sehr viel Geld für eine Order bezahlt hast. Ich komme aus der Zeit, wo es einen Kassamarkt gab, wo man praktisch nicht immer so viel aktiv handeln konnte. Und wenn du eben ein Kleinanleger damals bist, konntest du, wenn du nur 10 ThyssenKrupp, beziehungsweise damals Thyssen gekauft hast, die konntest du nur für einen Kurs am Tag haben. Das war dann mittags der Kassakurs. Und damals habe ich bei der Sparkasse, wo ich auch meine Ausbildung gemacht habe, ich habe 1% mindestens 50 Mark plus 5,50 Mark Gebühren und 3,50 Mark fremde Spesen gehabt. Das heißt, ich hatte schon fast 60 Mark Kosten, auch wenn ich nur für 400 Mark gekauft habe. Und dann musst du überlegen, was du machst und wie du es machst. Dann überlegst du auch sehr genau, was du dann in dein Depot tust und was nicht.
Ja, okay, das lässt sich verstehen. Aber die Zeit hat sich geändert. Gott sei Dank gibt es Internet. Gebühren sind günstiger geworden bei den meisten Brokern auf jeden Fall. Aber die Idee mit den 10 Schuss finde ich schon mal ganz gut. Also das Geld, was man hat, hart verdient hat, dass man sagt, man investiert es, so wertvoll, dass man vielleicht nur 10 Schuss hat. Das ist schon spannend. Value Investing, Value Trap. Was ist denn Value, die Definition?
Es gibt ja wahrscheinlich, wenn du in Wikipedia oder mehrere Sachen siehst, hast du mehrere unterschiedliche Definitionen. Ich sage immer so, damit bin ich auch nicht der Einzige, das ist auch nicht meine Idee, wenn ich praktisch den Euro für 50 Cent kaufen kann mit einem guten Geschäftsmodell, dann habe ich per se schon mal ein gutes Geschäft gemacht, weil ich etwas Unterwert kaufe, was hoffentlich dann irgendwann so entdeckt wird, dass der Wert steigt oder, wenn es optimal läuft, sich über mehrere Jahre oder Jahrzehnte entwickelt. wo du einfach eine wunderbare Rendite hast. Und wenn die dann vielleicht noch Dividenden zahlen, dann erinnert mich das an so an meine ersten Werte, die ich dann auch sehr lange gehalten habe, wo ich dann in den letzten 3 Jahren mehr Dividende bekommen habe, als mich die Aktie damals gekostet hat. Das ist sozusagen der absolute Best Case, der da passieren kann. Ich hatte nur bei diesem Wert leider das Pech, dass die Gesellschaft aufgelöst wurde, und zwar nicht mangels Erfolg, sondern weil der Vorstand einfach gesagt hat, mir gehen die Ideen aus und ich höre auf. Ungefähr so wie Warren Buffett damals mit seinen Partnerships. Nur der hat dann eben gesagt, ich möchte das fremde Geld nicht mehr verwalten. Ich bin raus, aber das war über 10 Jahre eine meiner besten Aktien und die auch sehr spannend war.
Wir haben ja gesagt, wir nennen hier wenig Aktien, aber nachdem das ja historisch ist, kannst du es durchaus nennen, würde ich sagen.
Ja, das war die AG Tokugawa aus Aachen. Das war der Philipp Steinhauer, in nebenwerten Kreisen auch sehr bekannt. Und der hat sich damals eben auf sehr viele Sachen spezialisiert und hat damals sehr viele Value Picks gemacht. Einmal mit unterbewerteten Aktien und dann, aber das ist ein Sonderthema, was man eigentlich als Privatanleger nicht machen sollte. Der hat sehr viel in professionelle Anleihen gemacht und damals in der Bankenkrise hat er auch strauchelnde Bankanleihen gekauft und sich da auch in den Genussscheinen versucht.
Okay, komplexes Thema.
Absolut nichts.
Eigenes Podcast-Thema, würde ich sagen. Gehen wir rein, wie bewertet man eine Aktie richtig? Also klar, wenn ich sie für Hälfte kriege, ne, 1 Euro für 50 Cent einkaufen, es ist ja gar nicht so leicht. Also man hat ja Kennzahlen. Welche sind denn für dich Pflicht? KGV, KUV, EBIT, Free Cashflow?
Für mich ist alles wichtig, aber als erstes, worauf ich wirklich als allererstes schaue bei einer Firma, ist der Cashflow positiv oder negativ? Ist er positiv, so ist das für mich schon mal ein sehr gutes Zeichen. Man verdient Geld, man verbrennt keins. Natürlich kannst du jetzt sagen, eine Amazon hat jahrzehntelang Geld verbrannt und hat sich trotzdem super entwickelt. Aber ich fühle mich einfach, wenn ich dann wieder an meine 10 Patronen denke, sicherer, wenn Geld verdient wird. Dann ist für mich extrem wichtig, hat man eine Verschuldung oder hat man keine Verschuldung? Es gibt ja gute Schulden und schlechte Schulden. Aber
was sind denn gute Schulden bei Firmen?
Gute Schulden sind, wenn du weniger Zinsen zahlst, als du erwirtschaftest. Wenn du dann etwas Sinnvolles kaufst. Damit meine ich nicht die dritte Consulting-Firma, die deine Firma umkrempelt und nur hohe Rechnungen stellt, sondern wenn du zum Beispiel das Werk, wo du produzierst, selber kaufst, damit du praktisch von der Miete unabhängig bist. Das würde ich als gute Schulden machen. Oder dass du ein Lager aufbaust, weil, wie wir in der Corona-Krise gelernt haben, wenn dann die Lieferketten nicht mehr da sind, aber du in der Produktion bist und du hast sozusagen für mindestens 3 Monate deine Sachen vor Ort, bist du wieder unabhängiger.
Ja, das ist ja nicht nur Corona, ist ja jetzt auch wieder der Fall. Chips, Streitereien mit China und schon stehen die Produktionsbänder bei VW still. Also wir haben ja das gleiche Spiel schon wieder.
Das haben wir auch eben, weil nur noch Just-in-Time produziert wird und kaum noch was auf Halde ist. Weil wenn du etwas lagerst, hast du natürlich auch Geld, was dir nicht zur Verfügung steht. Und wenn die Lieferketten funktionieren, hast du praktisch totes Kapital da liegen. Und dann hast du immer den Investor, der dann drüber sauer ist. Aber das sind für mich intelligente Schulden, die man machen kann, wenn man ins Unternehmen investiert.
Wir sind jetzt noch beim Thema, wie bewertet man eine Aktie richtig? Free Cashflow waren wir. Was noch? Also du hast dir tonnenweise Papier ins Haus geholt, modernerweise jetzt als PDF-Datei. Lesen? Gibt es noch wichtige Kennzahlen, wo du reingehst?
Das waren für mich die wichtigsten Kennzahlen. Aber was ich auch sehr wichtig finde, und dafür sollte man vielleicht ein zweites, kleineres Depot haben, dass man die Leute trifft. Wenn man nicht das Glück hat, wie ich, auf diesen Konferenzen teilzunehmen, dann ist für mich das A und O, die Hauptversammlung zu besuchen. Weil alles, was dir im Geschäftsbericht unklar ist, der Vorstand und die Organe, müssen dir auf die Fragen antworten.
Was bringen wirklich denn Hauptversammlungen? Also die meisten gehen ja hin und man hat ja dann diese berühmte Knackwurst und ein bisschen Senf und zum Essen. Aber unterhältst du dich dann auch mit anderen Großaktionären und Aktionären?
Nicht nur mit anderen Großaktionären, sondern eben auch mit kleinen Aktionären, die da sind. Oder sehr oft bei kleineren Firmen sind auch ehemalige Mitarbeiter da. Und wenn du dann das Glück hattest, wie ich bei einer Firma, wenn der ehemalige Leiter der Revision praktisch mit dir beim Kaffee da steht und dann sagt, auf was er immer geachtet hat und dass er glücklich ist, dass da nie Fehler gemacht wurden und der Nachfolger, den er eingearbeitet hat, genauso auf diese Sachen guckt, dann ist das ein gutes Zeichen. Es ist auch sehr wichtig, wenn eine Firma an einen Ort verwurzelt ist und sehr wahrscheinlich da auch viele Mitarbeiter aus diesem Ort kommen, wie die Grundstimmung ist. Weil wenn die Hauptversammlung gut besucht ist, und damit meine ich jetzt nicht nur Knackwurst und Salat, sondern eben, weil man eben das sehen möchte, wie es sich weiterentwickelt, ist ein gutes Zeichen. Das Wichtigste ist aus meiner Sicht immer noch, dass du Fragen stellen kannst zum Geschäftsbericht, wenn dir irgendwas nicht logisch erscheint. Weil man muss eins sagen, du kannst immer Investor Relations anrufen, aber da kann man dich, sage ich mal, auch mit Aussagen trösten, weil wenn sie wichtig sind, müssen sie eine Meldung machen. Und dann sagt man vielleicht, ja, es ist kursrelevant, wenn wir das beantworten. Das kann ich Ihnen nicht beantworten. Kommen Sie zur nächsten Hauptversammlung. Bei der Hauptversammlung ist die einzige Möglichkeit, wo du jede Frage zum Geschäftsjahr, zum Abgeschlossenen stellen kannst und man dir eine Antwort geben muss. Das heißt, du kannst auch so lange nachbohren, bis man dir zum Beispiel sagt, was waren Ihre 10 größten Abschreibungen und du willst es unbedingt wissen, wo das Geld versenkt wurde.
Wie sind die Regeln bei so Hauptversammlungen? Hat man nicht nur irgendwie 2 Minuten Sprechzeit? Dann ist Schluss.
Wir haben ja leider durch Gesetzesänderungen, die da sind, will man uns immer in unsere Fragezeit reduzieren. Aber ich kann aus Erfahrung sagen, selbst wenn man das versucht, dann meldet man sich öfters. Ich habe teilweise auch, dass ich mich für 3 Wortmeldungen anmelde und dann eben 3-mal spreche, wenn ich nicht alles hintereinander machen kann. Aber die meisten Firmen, und ich rede jetzt nicht von Lästigkeitsfragen, die dann vielleicht nichts damit zu tun haben, weil man irgendwie vielleicht ein ehemaliger Mitarbeiter ist und einen persönlichen Streit mit dem Vorstand hat, sondern die meisten Firmen, die ich kennengelernt habe, wenn du wirkliche Verständnisfragen zum Unternehmen hast, zum Zahlenwerk, dann gucken die auch nicht auf die Uhr und drehen dir das Mikro nach 2 Minuten ab, auch wenn es kritische Fragen sind, weil sie wollen ja in den Dialog gehen mit ihren Aktionären. Weil man muss immer eins sagen, das sage ich auch meistens immer wieder, aber es ist wichtig, wir als Aktionäre, wir sind keine Zocker, wir sind Miteigentümer an der Firma. Uns gehört ein Teil dieser Firma und sehr viele Firmen im Laufe der Geschichte wären gar nicht entstanden, wenn auch nicht wir Kleinaktionäre damals bei einer Kapitalerhöhung oder wo die Firma gegründet wurde, den mutigen Schritt gemacht haben und den Leuten das Geld gegeben haben. Es wird immer gerne so getan, dass Aktionäre leider in Deutschland nur die High-End-Zocker sind, denen die Firmen egal sind. Nein, es stimmt nicht. Wer sich die Mühe macht, auf eine Hauptversammlung zu gehen, da lernst du Leute kennen, die teilweise über 15 Jahre in der Firma engagiert sind. Und das jetzt nicht nur Mitarbeiter, weil die meisten Mitarbeiterprogramme für Aktien werden leider nicht mehr so genutzt, weil sehr viele es nicht machen. Aber es gibt sehr viele Leute, die beteiligen sich an der Firma, wo sie arbeiten. Aber auch da muss ich sagen, immer Vorsicht. Nicht alles ist eine Amazon, Google oder so. Weil es gibt auch die Negativbeispiele. Ein Nachbar von mir war bei der Firma, bei der er gearbeitet hat, engagiert und die ist dann pleite gegangen. Und dann war sozusagen ein Großteil seines Vermögens weg, weil er in der Firma drin war und sein Job war auch los. Deshalb auch ein bisschen immer streuen, frei nach Beate Sander, breit gestreut und nie bereut.
Breit gestreut und nie bereut, die Börsenoma. Okay, drehen wir den Spiegel jetzt mal um und schauen auf die Anlegerseite. Das passt ja wunderbar. Was sind denn die typischen Fehler von Anlegern? Also was machen Anleger bei der Aktienbewertung am häufigsten falsch? Sind es eher die Zahlen, also falsche Kennzahlen, falsche Erwartungen, eher Psychologie, zum Beispiel Trends hinterherlaufen, zu spät verkaufen, zu früh aufgeben? Welche 2, 3 Fehler, ja, siehst du denn eigentlich immer wieder?
Also ich mache jetzt auch seit 23 Jahren meinen Börsenstammtisch in Düsseldorf und da ist eine Sache aufgefallen. Sehr viele wechseln sehr oft die Depots. Sie haben erst eine Strategie und zerwerfen diese wieder nach 2 Monaten, wenn es nicht funktioniert. Das ist aus meiner Sicht zwar nicht schlimm, wenn du siehst, dass etwas nicht läuft, solltest du es ändern, aber du solltest jeder Strategie eine Chance geben. Und wenn du jetzt sagst, ich mache jetzt, weil es wieder in ist, weil Rohstoffe fehlen, jetzt mache ich Rohstoffe, ist das vielleicht nicht langfristig. Du solltest etwas haben, wo du dich wohlfühlst und optimalerweise solltest du auch nur so viel in Aktien haben, wie du ruhig schlafen kannst. Jemand, der zum Beispiel alles in KI hat, mag damit recht haben, aber wenn du alles auf eine Karte setzt, wenn da irgendetwas mal dazwischen kommen sollte, man hat es ja zuletzt gesehen beim Bitcoin, der ja super gelaufen ist und dann wieder runtergebrochen ist, du solltest nie alles auf eine Karte setzen, weil keiner von uns kann wirklich die Zukunft von einer Firma immer voraussagen. Und das sehe ich als sehr großen Fehler. Man will die Trends immer spielen und was auch ein Fehler ist, wenn du dich mit Leuten unterhältst, damit meine ich jetzt nicht bei solchen Veranstaltungen wie hier, sondern einfach, wenn du dann im Freundeskreis dann auf einer Party bist, man unterhält sich und dann kommt das Thema irgendwann zur Börse und du hast dann vielleicht die Titel, die keiner deiner Freunde hat. Du bist, sag ich jetzt mal, Value Investor, du hast unterbewertete Aktien und neben dir reden sie alle über die großen Tech-Werte. Und du denkst dir, ja, ich habe ein Bestattungsunternehmen. Ja,
dann klingst du aussätzig sozusagen am Stammtisch.
Genau, und dann denkst du dir, Mensch, die sind alle so gut, das muss ich auch machen. Und meistens ist es leider so, wenn du dann deine langweiligen Aktien verkaufst, weil du den Trend hinterherjagen willst, wo die dann teilweise vielleicht schon über ein Jahr drin sind, die natürlich auch sehr viel Geld gewonnen haben, du wechselst dann und das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, dass dann dort ein Stillstand ist oder vielleicht ein Abschwung und das Unternehmen, was du jetzt verkauft hast, wo du jetzt praktisch auch, sag ich mal, 3 Jahre drauf durchgehalten hast, was sich okay entwickelt hat, aber eben kein Verdoppler war, dann passiert genau das, wenn du verkauft hast und das ist auch so Murphy's Law, das passiert immer. Wenn du verkauft hast, meistens dreht diese Aktie dann nach oben, aber trotzdem. Und das ist das andere, was noch viel wichtiger ist. Und das ist jetzt einfach Mathematik und das kann jeder von euch nachsehen. Wenn du 50% bei einer Aktie verlierst, brauchst du 100%, damit diese plus minus null ist. Und wenn wir jetzt alle mal tief ehrlich zu uns selber sind, und damit meine ich, besprich das jetzt nicht mit Freunden oder so, guck einfach mal in dein Depot rein, wie viele Aktien du hast mit über 100% Gewinn in den letzten Jahren. Die meisten werden dann, glaube ich, sagen, es sind vielleicht ein paar. Ich gönne jeden unserer Hörer, dass er ganz viele davon hat. Aber die Wahrscheinlichkeit ist eben so, dass du eben nicht so viele Verdoppler hast. Außer du bist schon lange dabei, weil ich merke, dass an meinem HV-Depot, da habe ich momentan 988 Aktien, da sind sehr viele mit 100% und mehr. Aber die habe ich damals vor über 20 Jahren angefangen zu kaufen mit Aktien, wo ich immer nur zur Hauptversammlung will. Und da sage
du,
ich mir,
du hast quasi ein Hauptversammlungsdepot, das heißt, du hast von jeder Firma eine Aktie, oder damit du dahin darfst, oder wie ist das?
Leider, Peter, habe ich immer noch nicht alle, also auch jetzt mit der, ich werde dieses Jahr die 1000 Aktien voll machen, aber ich brauche noch mindestens, ich betone mindestens noch mal 1000, weil ich möchte nicht nur alle haben aus DAX, MDAX, TechDAX, SDAX, nein, ich möchte auch alle haben aus dem Freiverkehr und ich möchte auch diese vorbörslichen haben, weil manchmal, das ist auch eine meiner besten Investitionen, da kriegst du auch dann wieder die eine oder andere gute Idee und deshalb sollte man eben auch zur Hauptversammlung gehen, weil die Ideen der anderen, dass man sich das dann selber anguckt, sind auch dann da. Aber wichtig ist wirklich, achtet darauf, dass ihr nicht zu viele Verlierer drin habt, weil 50% Verlust, du musst einen Verdoppler haben, damit der plus minus null ist.
Sag mal, auf wie viele Hauptversammlungen gehst du denn im Laufe des Jahres?
Ich habe dieses Jahr die Hauptversammlung etwas zurückgestellt. Das muss ich auch sagen. Ich bin dann lieber wie du auf Konferenzen gewesen, weil ich dann noch mehr Firmen in kürzerer Zeit habe. Aber ich besuche im Schnitt so meine 50 Hauptversammlungen im Jahr. Wobei, ich sehe deine Augen, ich bin doch nicht mal derjenige, der am meisten hat. Es gibt da andere wie ein Alexander Langhorst und ein Matthias Wahler und ein Thorsten Renner. Die kommen, glaube ich, locker immer auf ihre 100 plus X Hauptversammlung. Die machen das aber auch beruflich, weil die Berichte darüber schreiben.
Okay, also so viel Reisetage. Respekt, das ist ein eigener Podcast wert. Zum Abschluss, was ist denn deine Uwe Jennert-Checkliste für die Hörer, für die Value-Aktienauswahl? Also vielleicht ein paar praktische Tipps, so eine Art Börsenexpert-Checkliste, wenn man das formulieren möchte. Also so eine Checkliste für die Aktienauswahl. Was sollte man vor jedem Kauf einmal durchgehen?
Das ist jetzt leider nicht sexy und schön, aber ich kann jeden von euch, die zuhören, die Aktienanalyse betreiben wollen, nur raten, bestellt euch oder holt im Internet die letzten 5 Geschäftsberichte, um zu sehen, wie ist der langfristige Trend in der Gesellschaft. Wichtig ist auch, und das hatten wir vergessen, aber wir haben ja auch einen Zeitdruck, sind die Organe, sprich Vorstand und Aufsichtsrat, selber beteiligt? Weil ich habe es natürlich noch lieber, wenn die mit mir in einem Boot sitzen und nicht immer Aktienoptionen haben wollen, sondern selber die Aktie haben. Dann ist extrem wichtig der Cashflow. Machen Sie Gewinn. Und was machen Sie mit dem Geld? Schützen Sie es uns Aktionären aus, weil Sie keine Alternative haben oder weil der Großaktionär es will? Behalten Sie es wie ein Sparschwein und dann, obwohl wir praktisch jedes Jahr mehr Geld haben, wird nicht mehr verdient. Das ist auch negativ, weil wenn ich es in der Firma lasse, sollten die mehr damit machen als ich, wenn ich es bekomme. Weil das weißt du auch, das Unternehmen muss es versteuern, du musst es versteuern. Also Dividende ist da nicht immer so sexy, aber ich kann mittlerweile auch die Leute verstehen, die eine Dividende haben wollen, weil wenn ich merke, dass die Firma nicht so sehr wächst wie da, habe ich gern das Geld, um es selber zu machen. Also wirklich, sind die Organe drin beteiligt. Letzten 5 Geschäftsberichte angucken, Cashflow absolut ansehen. Und dann das Allerwichtigste, sprecht mit den Leuten auf der Hauptversammlung, macht diese Sache, geht bei einer richtigen Bank hin, weil die Online-Banken oder hier die ganzen App-Dinger, die sind bei den Hauptversammlungen zu teuer, weil da zahlst du zwischen 15 und 25 Euro. Bei deiner Hausbank ist es umsonst oder bei einigen Direktbanken ist es dann auch umsonst, bei den meisten, dass du praktisch ein Hauptversammlungsdepot hast, weil ich würde, wenn ich in Deutschland investiere, unbedingt nicht nur das machen, sondern ich würde eine Hauptversammlung mir angucken, mit den Leuten, die mit mir da sind, sprechen und danach mein Fazit machen. Und auch ganz wichtig, frei nach André Costolani, keine Idee und kein Tipp ist so gut, als dass man nicht noch warten kann. Denkt auf jeden Fall eine Nacht drüber. Das mache ich auch meistens, außer im Momentum-Bereich. Und da mache ich genau im Value-Bereich, wenn die Verluste zu hoch sind, den Stop, dass du raus bist. Weil bei den Gebühren, und da sind schließlich der Kreis, sind wir mittlerweile so niedrig, es ist besser, einmal zu verkaufen und es geht weiter nach unten. Du kannst ja jederzeit zurückkommen.
Uwe, danke für deine Tipps. Freut mich. Sehr gut, danke.
Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Das war der Börsenexperts Podcast.